FC Tickenphilosophen, der Talk rund um den 1. FC Köln mit Ralf Friedrichs, Julian Witzel und exklusiven Gästen.
Hallo und herzlich willkommen bei den FC Tickenphilosophen, Ausgabe 102. Und wir sind heiß, wir sind bereit, wir wollen in die Saison, wir wollen, dass es endlich losgeht mit dem 1. FC Köln. Und deswegen haben wir uns gedacht, nachdem wir eigentlich gedacht haben, wir machen noch ein bisschen Pause, haben wir letzte Woche beschlossen, wir setzen uns nochmal zusammen, in dem Fall, in Klammern, Ausrufezeichen, nur Julian und ich, ganz einfach, weil ihr das auch wollt. Ihr habt uns öfter angeschrieben, gesagt, Gäste, wunderbar, aber ab und zu auch mal eine Runde, nur mit euch beiden. Und das wird es immer mal wieder geben. Heute machen wir es so. Und damit begrüße ich meinen Gast, Julian Witzel, der gleichzeitig auch Gastgeber ist von der WAZ. Herzlich willkommen, lieber Julian.
Ja, und wir begrüßen, oder ich begrüße auch meinen Gastgeber Ralf.
Ja,
Ralf
hallo,
Friedrichs.
Mensch, schön, dass was einrichten
konnte. Schön, dass du da bist.
Ja, hat geklappt, Gott sei Dank.
Sehr schön.
Ja, auch dieses Mal und so langsam aber sicher, also ich weiß nicht, spürst du es auch, wie man so schön sagt? Also es,
was genau?
Ja, die Vorfreude.
Ach so.
Die Spannung.
Ja, ich bin immer heiß. Aber nee, wirklich, ich fiebere jetzt dem Start entgegen, gerade weil jetzt am Wochenende ja auch die zweite und dritte Liga begonnen hat, von der man sich ja Gott sei Dank verabschiedet hat, beziehungsweise noch nie da war, im Falle der dritten. Ne? Aber natürlich, jetzt merkt man, die Vorfreude steigt und steigt. Und ich will jetzt einfach, dass es losgeht.
Ja.
Allerdings können vorher gerne noch ein, zwei Spieler verpflichtet werden, damit man richtig unbesorgt loslegen kann.
Du darfst ja gleich deine Wünsche äußern.
Okay. Wenn ich mal wünsche dir was.
Ja. Genau, kannst dir richtig Gas geben, was das angeht. Und ich werde es natürlich auch tun. Und wir alle hoffen natürlich, dass sich noch ein bisschen was tut. Klar, du hast als Gradmesser momentan ja nur diese Testspiele, die ja nicht umsonst Testspiele heißen. Für mich, habe ich schon ein paar Mal erwähnt, ist das wie die Strafe Gottes, weil das irgendwie kein richtiges Fußballspiel ist. Dennoch kann man einiges daraus ziehen. Das geschulte Auge des studierten Journalisten, das möchte ich an dieser Stelle nochmal unterstreichen. Was hat das denn gegen Arnheim gesehen, gegen Vitesse, bei diesem wilden 7-4?
Ja, ich finde, das war eigentlich die perfekte Bezeichnung, Beschreibung für ein Testspiel, weil Kwasniok hat ja im Nachgang auch gesagt, dass er getestet hat. Also er hat quasi am Anfang den Ernstfall getestet, wenn sein Team ungefähr so spielen könnte, dass die 75., 80. Minute läuft und du noch auf ein Tor anrennen musst. Folglich eigentlich nur mit einem Innenverteidiger, sehr offensiven Schienenspielern, Meiner, Thielmann und Hübers hinten halt flankiert von eigentlichen Außenverteidigern mit Sebulonsen und Paccarada.
Also du würdest mir jetzt nicht erzählen, dass dieses 3-0 Zwischenergebnis gewollt war, ja?
Nee.
Johannessen hat extra den Ball
verloren. Ich will das auch nicht als Ausrede stehen lassen, aber das, ich war vorher halt sehr überrascht über diese offensive Herangehensweise. Und mir war eigentlich relativ klar, dass er in einem Punktspiel zumindest nicht so spielen lassen würde. Ich glaube, er wollte halt unbedingt spielerische Überzahl schaffen in gewissen Räumen. Und das ist halt gründlich schiefgegangen, weil Vitesse halt nicht gespielt hat wie eine Mannschaft, die nur noch was verteidigen muss, sondern eher mit Messern zwischen den Zähnen aufgelaufen ist, weil die haben ja auch eine bestimmte oder eine gewisse Situation.
Das ist ein Insolvent, ne?
Richtig. Und bei denen geht es jetzt vielleicht auch, oder nicht nur vielleicht, um die Existenz. Und die müssen sich vielleicht jetzt auch anbieten, anderen Vereinen gegenüber. Und so sind sie am Anfang auch rausgegangen und haben brutal gepresst, angelaufen. Und der FC kam damit überhaupt nicht zurecht. Wenngleich Johannessen trotzdem natürlich zwei haarsträubende Fehler eingebaut hat, die dann zu zwei Gegentoren geführt haben. Also
ja, auch so ausgerechnet Johannesson, der hat ja eigentlich bisher in den Testspielen immer sehr solide gewirkt und auch so ein Ballmagnet auch, ne, so der, wo du eigentlich ein gutes Gefühl hast, wenn du den Ball hat, ne. Aber gut, das sind alles nur Menschen, ne, und ich sag mal, lieber passiert das jetzt als irgendwann unter Echtbedingungen.
Ja, ja, absolut. Also ich fand auch, teilweise hat er offensiv immer noch gute Lösungen gefunden, aber das waren halt zwei absolute Blackouts und deswegen sprach Kwasniok ja im Nachgang auch nochmal davon, er hat sich ihn kurz mal rangewunken, so nach 40 Minuten gefragt, was los ist, ob er irgendwas im Körper spürt oder vielleicht nicht ganz hundertprozentig auf Sendung ist, aber das hat er verneint. Das war einfach, in anderen Sportarten würde man sagen, für Johannesson war das dann so ein Streichergebnis, ne?
Ja.
Und ich glaube, das hat jetzt auch nicht größere Auswirkungen, weil man in anderen Spielen schon gemerkt hat, was für einen Einfluss er auf positive Weise auf diese Mannschaft haben kann.
Ja. Also muss man sich jetzt nicht Sorgen machen, das ist nicht das normale Niveau von ihm.
Genau.
Das war einfach ein Ausreißer.
Genau. Wohingegen trotzdem natürlich die defensive Unsicherheit generell spürbar war, aber dann weiß ich auch nicht, wie sinnvoll es ist, so aufzustellen, wenn er in einem richtigen Spiel nur ab Minute X höchstens so spielen lassen könnte. Es geht ja eigentlich auch immer darum, sich im Defensivverbund in irgendeiner Form einzuspielen, gerade wenn du noch nicht weißt, wie viele oder ob noch weitere Spiele gerade bis Saisonbeginn kommen. Deswegen war ich da schon so ein bisschen überrascht, dass er diese Herangehensweise gewählt hat. Das kannst du vielleicht dann machen im dritten Viertel oder vierten Viertel. Die spielen ja mittlerweile immer in Vierteln und nicht in Halbzeiten.
Ja. 4x30 Minuten für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben. Also das macht man halt in Testspielen so, um so viel wie möglich Leuten eine Möglichkeit geben, auch ein bisschen länger zu spielen. Schon sinnvoll oder
ja, doch, ich glaube schon, um verschiedene Sachen zu testen und auch längere Spielzeiten zu sehen für mit verschiedenen Konstellationen, ist das, glaube ich, nicht verkehrt. Das ist ja irgendwie nach Corona so geboren worden. Vorher war das ja eigentlich nicht üblich, zumindest beim Fußball. Ne?
Ja,
also dieses 4x30-Phänomen entstand dann halt irgendwann daraus. Ja, wir können ja auch kurz sagen, was positiv gelaufen ist. So nach 30, 35 Minuten hat man auch gemerkt, Arnheim konnte dieses Tempo, was sie vorher angeschlagen haben, vorne dieses sehr aggressive Anlaufen, auch nicht weiter durchziehen. Und dann hat man auch gemerkt, dass der FC, Gott sei Dank, was ja noch häufiger in den vergangenen Wochen auch angemerkt wurde, negativ angemerkt wurde, vielleicht nicht diese klassischen Lösungen im letzten Drittel zu finden. Das haben sie, finde ich, in dem Falle sehr gut gemacht. Also dann über die Passage, wo die erste Elf in Anführungszeichen bis zur 60. noch gespielt hat. Und da sind gerade die herausgestochen, die finde ich in der Vorbereitung sowieso einen sehr guten Eindruck machen. Kaminski, Waldschmidt, die würde ich an vorderster Front in dem Falle nennen, die sehr viele Angriffe initiiert haben. Waldschmidt super beweglich ist, agil ist, auf die Außenbahn geht. Also so habe ich den selten bis gar nicht beim FC bisher gesehen. Und das zieht sich bei ihm durch die ganze Vorbereitung, dass der wirklich so komplett befreit wirkt.
Es kann also ja auch sein, dass der jetzt auch auf einen Trainer trifft, der vielleicht wirklich zu ihm passt. Ne? Dass der sagt, der hat ja Potenzial, das haben wir ja nie bestritten hier. Also selbst wenn wir öfter über ihn mal geschimpft haben und nicht oft und nicht ganz zu Unrecht, so will ich es mal sagen.
Würde ich auch sagen.
Aber jetzt hat er einen Trainer, der, glaube ich, genau diese, wie soll ich sagen, seine Fähigkeiten auch besser hervorhebt.
Oder? Er sprach ja auch mal vor ein paar Wochen von einem Telefonat, was er schon mit ihm geführt hatte, um ihn vielleicht vorher schon zu stärken.
Ja.
Und hinzu kommt natürlich, dass er auch diesen Schwung mitnimmt, dass er meiner Meinung nach mit der beste Offensivspieler der letzten Wochen war, als es um den Aufstieg ging. Das muss man auch sagen. Er war ja die einzige Konstante vorne und genau das hat er eigentlich mal umgesetzt, was man ihm immer vorgeworfen hat. Dieses Wellenartige war nicht mehr vorhanden, sondern er hat halt wirklich gut gespielt über einen längeren Zeitraum mal.
Ja, wir hoffen alle so ein bisschen. Er kommt ja jetzt auch ins sogenannte beste Fußballeralter.
Ja.
Und dass vielleicht jetzt in dem Moment auch mal dieses Potenzial auch mal langfristig zu sehen ist. Und das würde uns natürlich schon helfen, weil dass er es kann, nochmal, hat er schon oft genug bewiesen.
Absolut.
Meist nur temporär, aber manchmal auch in längeren Phasen, du hast es gerade gesagt, zum Ende des Aufstiegs war er schon sehr, sehr wichtig. Wichtige Treffer erzielt, Vorbereitungen. Also das war schon eine Option und wir hoffen mal, dass es noch mehr wird. Wer macht dir noch mehr Hoffnung? Also wir haben Ache jetzt mit einem Hattrick, nachdem er ja vorher so seine Probleme hatte.
Ja.
Für den kam das Spiel jetzt genau richtig, weil ich glaube, so 3 Tore, Torjäger brauchen das.
Ja, also, können natürlich so eine Art Brustlöser gewesen sein für ihn.
Ja.
Wobei das Spiel in diesen zweiten, also im Viertel 3 und 4, das war wirklich ein ganz anderes als vorher. Da hat man schon gemerkt, dass es, finde ich, trotzdem irgendwie hakte vom Gefühl her, aber wenn er die Treffer sehr gut erzielt hat, hinzu kam halt, dass dann 2 der 4 Treffer durch sehr gute Standards von Kainz kamen. Also hat Rondic auch noch ein bisschen Selbstvertrauen tanken können mit dem Treffer, ne?
Ja.
Vielleicht auch nicht ganz unwichtig. Und Ache hat halt gezeigt, was er kann. Immer mit dem ersten Kontakt macht er die Tore. Er hatte noch einen weiteren ganz guten Abschluss. Wird auf jeden Fall gut gewesen sein, aber ich finde, man hat trotzdem gemerkt, in den ersten 2 Vierteln, besser im zweiten, also in Anführungszeichen, wo jetzt vielleicht eher die A11 gespielt hat, dass da so ein paar Abläufe schon besser passen untereinander. Kaminski, Waldschmidt war sehr auffällig, fand ich. Das war da brauchen andere noch vielleicht mehr Zeit, auch ein El Mala, das muss man so sagen.
Ja,
Also dieses El Mala, Ache, Rondic, Offensiv-Trio dann zum Beispiel, das war schon noch eine andere Art und Weise, wie sie beispielsweise eingespielt waren. Also ich glaube, es hat ihm sehr gut getan, aber ich glaube trotzdem, dass er einen Ticken hinten dran ist im Moment.
Okay, also vieles, was positiv war, muss man sagen, alles, was so im Bereich Mittelfeldangriff ist, sieht schon ganz gut aus. Kaminski ist ja auch eigentlich einer der stärksten in der Vorbereitung. Wir werden das in den nächsten Tagen nochmal, da kommen wir gleich drauf zu sprechen, mit einem absoluten Experten nochmal besprechen. Aber das sieht gut aus und ja, man fragt sich manchmal, wo kommt der eigentlich her? Ne? Der ist ja in Wolfsburg jetzt nicht so irrsinnig aufgefallen, aber hat natürlich auch nicht dauerhaft gespielt.
Ne? Genau, ich glaube, vielleicht merkt er jetzt, er kriegt direkt die ganz langen Einsatzzeiten, tankt neues Selbstvertrauen, kennt trotzdem schon die Bundesliga, also für ihn ist es ja kein Neuland, aber er weiß vielleicht, dass er jetzt auch eine ganz andere Verantwortung übernehmen kann und muss und auch einen nächsten Schritt machen will, um sich dauerhaft in der Bundesliga zu etablieren. Das ist für ihn, denke ich mal, schon ganz wichtig und das verspürt er auch. Ich finde, er hat eine unheimliche Spielfreude, ist super agil, unheimlich spritzig, schnell. Generell dieses Thema Schnelligkeit, das fällt, finde ich, schon sehr auf. Du hast jetzt eine deutlich schnellere Mannschaft auf dem Feld als in der vergangenen Saison. Also da hat Kessler sehr gute Kniffe gemacht oder hat die Zeichen der Zeit erkannt, dass es ohne das auch in der Bundesliga nicht gehen kann. Aus Kölner Sicht jetzt, wenn man den Kader vom vergangenen Jahr sieht. Also
ja, und vor allen Dingen, wenn man das Ganze jetzt mal auch betrachtet, mir fällt dann auch auf, dass von Kainz jetzt auch schon die ganze Vorbereitung relativ gut drauf war. Wir haben ja schon ein bisschen den Abgesang hier geschmettert, hier so teilweise, jedenfalls so. Und dann kam ja Funkel und hat ihn quasi nochmal wiedererweckt für die letzten beiden Spiele. Und ich glaube, diese ganze Blutauffrischung, was wir ja immer gesagt haben, dass dieser Kader schon seit Ewigkeiten zusammen war und dass das zwar für die Eingespieltheit nicht schlecht war, aber es fehlte einfach irgendwo Reibung, es fehlte was Neues, es fehlte irgendwie Einflüsse und so. Und ich glaube, das scheint bei keinem so zu sein, dass der nochmal Blut geleckt hat.
Ja, also
wir hoffen es
jedenfalls. Genau, wir hoffen es.
Das ist alles nur Testspiel, ich weiß.
Ich glaube schon, dass er auch ein wichtiger Faktor sein kann, gerade trotzdem, weil er einiges mitgemacht hat, aber eben, es war ganz wichtig, dieses Abstiegs, was gleichzeitig ein Aufstiegskonstrukt war oder Korsett war, das mal aufzubrechen und neue Charaktere reinzubringen, neue Spieler und auch einfach, um die Qualität zu erhöhen. Das ist auch ein ganz wichtiger Faktor. Aber ich glaube trotzdem, dass Kainz schon gewisse Qualitäten mitbringt, um noch auf für gewisse Zeitpunkte oder für gewisse Momente in der Bundesliga schon wichtig zu sein. Ich bleibe bei meiner Aussage, das hatte ich ja gesagt, bevor dieser Aufschwung kam, der wird nicht mehr auf Dauer Bundesliga spielen können, das glaube ich auch.
Ja.
Also ich glaube aber trotzdem, dass das so ein Spieler ist.
Temporär, ne?
Genau, den kannst du mal in der 70. bringen oder so, weil er halt gewisse Qualitäten mitbringt, gerade wenn du noch ein Tor brauchst, sei es Standards, gute Flanken schlagen, auch wirklich mal auf seiner Position dauerhaft spielen zu dürfen, dann. Das sind ja alles Faktoren, die damit einspielen und deswegen glaube ich schon, dass er weiterhin eine gewisse Bedeutung hat, wenn auch nicht die höchste.
Es war ja in den letzten Jahren immer das Problem, dass du ja auch im Prinzip keiner von der Bank nichts nach.
Genau.
Dass du ab so der 60., 70. Minute Angst hattest, ne, um Gottes Willen, jetzt wird wieder gewechselt. Irgendwann musste halt wechseln und dann kam meistens nicht die Qualität rein, sondern ein Abfall regelrecht. Und das könnte jetzt anders sein, jedenfalls wenn man jetzt den Kader sieht.
Ja, würde ich auch sagen.
Über die Abwehr reden wir noch, ne? Aber da tut sich ja auch gerade was. Ne? Apropos, wir haben jetzt, Moment, was haben wir heute? Dienstag, 20 nach 12.
Ja.
Du bist online, du schaust immer mal nach, weil es gibt ja einen, die Personalie Christopher Lund, den Linksverteidiger, der jetzt von, na, wo kommt er nochmal her? Sag mal schnell.
Palermo,
genau. Middlesbrough ist der andere Kollege, genau. Den kommen wir auch noch zu sprechen.
Beides zweite Liga von der Top 5 Liga. Aber ja, in dem Falle zweite Liga Italien.
Ja.
Der ist immer noch beim Medizincheck.
Ist noch beim Medizincheck. Also wir haben es
letzte Woche. Wir hatten ja schon mal negative Erfahrungen mit Medizincheck.
Deswegen sind wir vorsichtig. Also wenn ihr das seht, wird das wahrscheinlich längst gelaufen sein.
Aber wir gehen trotzdem zu 99% davon aus, dass Christopher Lund Spieler des FCs wird.
Hat aber der HSV gestern mit Königsdorfer auch gedacht, ne, dass der
weg
ist.
Ja, das stimmt. Also ich frage mich dann immer, wie die Medizinchecks und Tests am Anfang einer Saison ablaufen, weil da werden sie eigentlich auch schon im wahrsten Sinne des Wortes auf Herz und Nieren geprüft mit Laktattests etc. Da werden vielleicht noch andere Parameter dann entscheidend sein bei einer Verpflichtung, kann sein, aber wundert mich trotzdem immer wieder, dass sowas vorkommen kann, wenn jetzt nicht einer aus ich will jetzt kein falsches Land nennen, aber irgendwo herkommt, wo die Medizinchecks vielleicht nicht so verlässlich sind wie in Deutschland, dass sowas wie Königsdorfer passieren kann.
Ja.
Gut, hoffen wir einfach mal und wir reden jetzt mal so, als sei Lund schon da.
Ja.
Und hätten dann quasi zwei Linksverteidiger jetzt wieder im Kader mit Lund und Paccarada.
Lund eine Lösung, wo du sagst, ja. Oder eine, wo du sagst, ja.
Ist ja beides eher, ja. Also ich sag jetzt nicht ja, oder in dem Falle sie.
Schwierig,
also,
ne?
Total schwierig. Also ich habe mal so ein paar Statistiken durchgewälzt, soll sehr zweikampfstark sein, schlägt unheimlich viele Flanken, hat aber nicht so viele Torbeteiligungen, bringt aber trotzdem viele Flanken und Pässe an den Mann, hat eine gewisse Grundgeschwindigkeit, hat auch ein klares Ziel vor Augen. Er war schon bei der Nationalmannschaft von den USA, ist jetzt knapp ein Jahr nicht mehr nominiert worden. Mhm. Also bei der USA-Reise von Deutschland saß er zum Beispiel noch auf der Bank. Und klar, das wird ihn natürlich trotzdem antreiben, die Heim-WM im nächsten Jahr,
ja,
dass er schon einen sehr großen Anreiz hat, jetzt zu spielen, sich durchzusetzen. Wird mit Sicherheit auch ein gewisses taktisches Rüstzeug haben, weil das musste er auch in der Serie B haben. Kommt auch aus einem Verein, wo er jetzt 2 Jahre permanent und durchgehend gespielt hat. Ja, ich sag mal so, ich glaube schon, die Rolle des Herausforderers gegenüber Paccarada kann er einnehmen, weil Paccarada ja auch uns noch nicht bewiesen hat, dass er Bundesliga spielen kann. So, nee, ehrlich muss man auch sein.
Das ist so.
Deswegen kann das schon so ein Duell auf Augenhöhe sein. Ich sage trotzdem, oder ich bin mir relativ sicher, Lund soll der Backup sein für Köhn und Paccarada wechselt noch.
Köhn, ne? Ich glaube, unser Techniker hat es gar nicht so gern, wenn wir auf den Tisch schauen, aber das wollte ich ja nochmal erwähnt haben.
Liebe Grüße auch an der
Stelle. Liebe Grüße an Thorsten Bastian, ja.
Ja, sorry, das ist scheiße. Entschuldigung. Ja.
Nicht so schlimm. Ich denke ja auch oft nicht dran.
Also, ja, das ist ja, aber war ja gut, dass du diesmal dran denkst.
Dass man emotional wird.
Und also das war so ja. In der Jugendsprache war das jetzt ein Hot Take von mir, ne?
Ja, ich glaube schon, ja. Ich bin mit der Jugendsprache nicht mehr ganz auf.
Aber im Sinne von, ich sage, Paccarada wird noch den FC verlassen und Köhn kommt und Lund ist deswegen der Backup für Köhn.
Okay, da bin ich jetzt mal gespannt.
Ein bisschen dreimal um die Ecke, aber...
Ja, klar. Ne? Also mein Paccarada, da gibt es ja auch die Verbindung zum ehemaligen Trainer Strube. Ja. Ne? Also da,
und das wird ja immer wieder mal so lose aufgegriffen überall, ja, nie so konkret, aber auch so ein bisschen. Und irgendwas spricht ja dann schon dafür, dass das Thema Derek Köhn jetzt ja trotzdem nicht ad acta gelegt wird, sondern dass auch immer wieder gespielt wird.
Mhm.
Und da würde ich natürlich, wenn du jetzt nochmal bei dieser Jor-Frage bist, dann würde ich in dem Falle aber eher ein Ja dahinter setzen.
Okay.
Weil er hat letzte Saison bewiesen, dass er in der Bundesliga eine Stammkraft sein kann, über unheimlich viel Dynamik verfügt.
Für diejenigen, die ihn nicht kennen, viele kennen ihn jetzt vielleicht schon, aber
er ja, war beim
HSV, er war bei Werder Bremen.
Genau, bei Werder Bremen war er jetzt in der vergangenen Saison. Vorher bei Galatasaray, da konnte er sich nicht durchsetzen. Mhm. Was bei so vielen eigentlich der Fall ist, wenn sie nach Istanbul wechseln, weil die schmeißen ja mittlerweile auch mit Geld um sich. Das,
ja, das ist,
ist eigentlich der absolute Wahnsinn. Davor aber in Hannover sehr auffällig gewesen in der zweiten Liga. Da habe ich schon gedacht, ja, auch da recht torgefährlich. Und in der vergangenen Saison in Bremen halt unheimlich offensiv gewaltig, unheimlich guter Antritt, sehr spritzig. Ist jetzt nicht der defensiv stärkste, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, aber so das ein spannendes Gesamtpaket einfach, wo ich sagen würde, das könnte passen und der verkörpert einfach viel mehr physische Komponenten für die Bundesliga, die ein Paccarada halt leider nicht hat.
Mhm.
Und bei Lund setzen wir mal beide, würde ich sagen, jetzt mal ein Fragezeichen dahinter.
Okay.
Also im Sinne von Köhn, da hätte ich ein besseres oder ruhigeres Gewissen im Sinne, wenn es Richtung Bundesliga geht, als jetzt bei der Doppellösung Lund-Paccarada. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass nicht beide auch nochmal einen Schritt machen können, selbst ein Paccarada. Ich will das nicht komplett ausschließen, wobei ich es als eher unwahrscheinlich erachte, muss ich sagen. Also,
ja.
Weil gerade im Defensivverhalten, Defensiv-Zweikampf, kann ich mir nicht vorstellen, dass das auf Strecke Bundesliga-Niveau bei ihm haben wird. Er hat auch selbst gegen Vitesse offensiv wieder sehr gute Ansätze gezeigt oder mehr als gute Ansätze, viel eingeleitet, gerade mit Meiner auf dieser Seite und auch teils Bülter, können wir gleich auch nochmal zu sprechen kommen.
Da kommen wir natürlich noch drauf
zu sprechen. Deswegen, ich will jetzt Paccarada als Typen überhaupt nicht abschreiben. Ich finde, der ist, wenn man sagt, rein fußballerisch, hat er auf jeden Fall Bundesliga-Niveau, aber es hapert halt an der einen oder anderen Stelle. Und deswegen würde ich sagen, oder ich hoffe so ein bisschen auf diese Köln-Lund-Lösung und wünsche Paccarada alles Gute bei Gerhard Struber.
Hast du aber jetzt nett gesagt. Und wenn du jetzt nochmal auf das ganze Paket guckst mit Bülter, den wir gleich auch noch besprechen werden, keine Sorge, haben wir ja schon jetzt 8 neue Zugänge. Lund wäre der 9. Und dann hast du Köln und eventuell noch, und dann hast du die Mannschaft voll, 11 Leute, diesen Kollegen von Middlesbrough, Ruff van den Berg, kein Dartspieler, sondern also van den Berg, in dem Fall auch ein Niederländer, der halt beim zweiten Ligisten Middlesbrough spielt. Und da will der FC ja sogar richtig Geld für ausgeben, scheinbar. Und hast du bei dem was in Erfahrung gebracht? Ich muss ehrlich gestehen, ich habe nicht viel gelesen.
Aber nur, was ich quer gelesen habe, auch so internationale Medien wohl sehr positiv. Und das hat Express jetzt auch nochmal untermauert. Ich glaube, heute Morgen oder gestern Abend habe ich es gelesen, dass sich viele wundern, dass Leute mit dem Angebot von 7-8 Millionen da reingehen, weil die meinen, der wäre wesentlich mehr wert. Und wenn er ähnliche Anlagen hat wie sein Bruder Sepp, der war jetzt ja vor 2 Jahren war der in Mainz, da fand ich ihn schon sehr stark, vorher war er auf Schalke. Jetzt ist er auch in der Premier League angekommen. Wenn das vom Spielertyp ähnlich ist, und er sieht ihn zumindest optisch sehr ähnlich, oh Wunder. Ne? Aber dann ist das eine sehr vielversprechende Aktie. Trotzdem weiß ich ja, dass du so ein bisschen Bedenken hast, weil du siehst, der ist 21, hat bisher in der zweiten Liga in England gespielt und nicht die nötige Bundesliga-Erfahrung. Aber, da gebe ich zu bedenken, zweite Liga, England, schon sehr rough, sehr körperlich. Also der bringt schon ein anderes Rüstzeug mit als so ein Kaplan, der, wie gesagt, seit 2 Jahren in den Niederlanden meistens auf der Bank saß. Also es gibt halt solche und solche jungen Spieler, ne?
Okay. Ja, ich habe da jetzt keine Vorbehalte, aber was ich
hätte jetzt gedacht, dass du das so sagst.
Nee, es gibt eine andere Sache, das hat jetzt weniger mit ihm zu tun, sondern mit der Gesamt-Neueinkäufe. Da ist schon sehr viel Zweitklassigkeit dabei, ne? Also, das klingt jetzt hart, aber ist ja nun mal so, ne? Also, jetzt Christopher Lund, wenn er denn kommen sollte, Medizincheck, viel Glück, auch aus der zweiten italienischen Liga, Van den Berg, wenn er kommt, auch aus der zweiten englischen Liga, so gut die auch ist, ich weiß, die ist hoch einzuschätzen. Tom Kraus ist jetzt gerade abgestiegen, kann man auch praktisch als Zweitligaspieler bezeichnen. Jedenfalls hat er sich dafür eigentlich sportlich qualifiziert.
Okay, ja,
also aber ich will jetzt um Gottes Willen das nicht alles hier schlecht reden. Ne? Johannesson zum Beispiel auch. Wir wissen alle, dass die Potenzial haben. Ne? Aber es sind relativ wenige Erstligakandidaten dabei. Ne?
Ja gut, also Kraus würde ich dann doch fairerweise zumindest ausklammern, weil er durchgehend Bundesliga gespielt hat.
Ja.
Und bei den anderen, sag ich mal so, es sind jetzt aber nicht die Fälle à la Zichos, Drexler und Co., die man in den N20ern irgendwie mit dicken Verträgen ausstattet,
ja,
sondern das Wichtigste, was du, finde ich, gesagt hast, Potenzial. Und du gehst beim FC, du musst immer irgendeine Gefahr oder ein Risiko eingehen, dass die in der Form irgendwie einschlagen. Also einen fertigen Bundesligaspieler mit Mitte 20, der jetzt nicht irgendwie so ein kleines Makel mit sich trägt. Ich glaube, das wirst du beim FC nicht bekommen. Oder du machst einmal so einen Statement-Transfer wirklich und investierst 15 Millionen für Spieler X.
Ja, ja.
Aber dann bleibt für den Rest vielleicht nicht mehr ganz so viel.
Okay, also mich musst du auch nicht überzeugen, aber
ich glaube, das Entscheidende ist halt das Alter und die Range, in welchem Alter sich die neuen Spieler befinden. Ich wäre ähnlich. Also man kann ja trotzdem da schon ein bisschen kritisch drauf sehen, ist ja auch vollkommen okay, aber ich wäre eher kritisch, wenn ich jetzt sagen würde, das ist ein 30-Jähriger, der bisher nur zweite Liga gespielt hat, der auch nur zweite Liga gespielt hat. Also ich füge, leider komme ich jetzt wieder ein bisschen auf Paccarada zurück, weil genau er war dieser Fall.
Ja.
Er war ein N20er, der nur zweite Liga gespielt hat, wo alle gesagt haben, ach, der könnte das aber schaffen, der Bundesliga. Ging jetzt nicht so gut, ne? Deswegen,
Am Ende geht es, glaube ich, für den FC auch gar nicht
anders. Genau, das ist, ich glaube, das ist
ich so. Ich bin ja bei dir, ne? Also um Gottes Willen, ich sehe das ja gar nicht so kritisch. Ich freue mich über die meisten oder eigentlich über alle Neuverpflichtungen. Gibt jetzt keinen dabei, wo ich sage, ach, wie schrecklich. Ne? Also definitiv alles Jungs, wo ich sage, da könnte was gehen, da könnte sich was draus entwickeln. Und der FC kann ja auch gar keinen anderen Weg gehen. Also ja, ich meine, wenn du jetzt Erstliga-Tauglichkeit kaufen willst, dann musst du das Portemonnaie noch viel weiter aufmachen und das ist eben nicht möglich.
Genau.
Das geht nicht. Oder wenn, musst du, jetzt sind wir bei Marius Bülter, Abstriche machen, der Mann ist nun mal schon 32. Aber der kommt mit Erstliga-Erfahrung daher,
ja,
ist aber auch mit 25 erst in die erste Liga gekommen, so in diese Bereiche reingekommen. wo man sagen kann, das ist jetzt der große Fußball, der ist, glaube ich, noch nicht so verbraucht. Also von daher bringt er auch eine gute Mentalität mit. Also mir gefällt dieser Transfer zum Beispiel sehr gut.
Mir auch, weil er gerade diese Sachen oder Aspekte mitbringt, die vielleicht die anderen Stürmer bisher nicht haben. Dieses ganz giftige Anlaufen, ja. Rennen, bis er kotzt.
Ja,
gehört auch krass, dazu. Krass formuliert. Aber genau diese anderen wichtigen Aspekte, die vielleicht so ein Ache als klassischer Mittelstürmer jetzt eher nicht mit in seinem Spiel hat, genauso wie Rondic. Deswegen finde ich schon, dass Bülter ein sehr sinniger und guter Transfer ist und auch im Verhältnis dann natürlich irgendwo preiswert. Natürlich ist er schon 32. Aber du hast das ja so ein bisschen aufgegriffen, was Kwasniok auch dazu gesagt hat, ja, dass er diesen Hunger weiter in sich trägt, gerade weil er noch in Rödinghausen hier, gar nicht so weit weg von hier, gespielt hat, glaube ich, eben, wie du sagtest, mit Mitte 20 noch Regionalliga, ohne jetzt die Aussicht auf die ganz große Karriere noch. Und der hat in der vergangenen Spielzeit 7 Tore gemacht und 4 Tore vorbereitet. Also wenn er mit diesem Wert aus der nächsten Saison rausgeht, dann bin ich mehr als zufrieden. Also
ich glaube, der ist auch von der Mentalität her ganz passend. Ne?
Ja.
So ein bisschen giftiger. Ne?
So genau, einer, vielleicht auch gerade so einer dieser Aspekte, die vielleicht im bisherigen Kölner Kader auch noch fehlen, zusätzlich. Ja. Ne? Der kann auch mal so ein Stadion anzünden, glaube ich. Der kann auch mal so einen Ball ins Ausgrätschen und feuert die Kurve an. Also alles vielleicht bei so Spitz-auf-Knopf-Spielen, was nochmal so den einen Mühen nochmal ausmachen kann, vielleicht um das positiv auf seine Seite zu ziehen. Ne?
Letzte Woche war dann auch die, wie nennt man das so schön, die FC-Show, ne? Diese wunderbare Sache, dass man sich da, so praktisch Saisoneröffnung, 20.000 oder 30.000, je nach Zählweise.
Schlechtem Wetter, ne?
Schlechtes Wetter, unheimlich miserables Wetter gehabt, ne? Und dann wird natürlich dann da ein bisschen auch, ja, wie soll ich sagen, ein kleines bisschen Show halt auch gemacht mit der Vertragsverlängerung von Jan Thielmann. Hast du dich gefreut, dass er uns weiter erhalten bleibt? Ist das eine gute Nachricht für den FC?
Ja, ich finde schon, das ist eine gute Nachricht, weil er ein Spieler ist, der sich klar zum FC bekennt.
Ja.
Losgelöst von anderen Angeboten, wie konkret die auch gewesen sein.
Angeblich ja Leipzig.
Aber das ist in dem Fall auch, finde ich, überhaupt nicht entscheidend, weil er hätte den Vertrag jetzt auch einfach nicht verlängern müssen zu dem Zeitpunkt, sondern auch noch pokern. Aber das ist vielleicht nicht seine Art. Aber gleichzeitig auch so ein bisschen verbunden mit einem Auftrag, finde ich, an ihn, weil Kessler hat auch gesagt, er soll einer der Identifikationsfiguren werden der nächsten Jahre. Und das geht natürlich nur über Leistung.
Ja, ja.
Und er muss sich jetzt schon nochmal diesen Status erarbeiten, dass er vielleicht auch ein unverzichtbarer Bundesligaspieler für den FC wird.
Ich glaube, das ist so, der ist so jetzt an so einer Schwelle. Der genau. ist 23. Das muss jetzt auch mal so werden, dass der unverzichtbar wird, weil es gibt nicht wenige kritische Stimmen, die sagen, ja, klar, der haut sich rein, der hat hohe Identifikation, das spürst du, alles wunderbar, aber so richtig hat er den Durchbruch ja noch nicht geschafft. Er ist ja eigentlich auch so gesehen kein Stammspieler gewesen und hat ja auch letztes Jahr natürlich auch, ich meine, er hat sehr viele Verletzungen hinter sich. Er hat letztes Jahr auf der falschen Position gespielt, da sind wir uns ja, glaube ich, alle einig gewesen hier bei den Thekenphilosophen. Also es war auf jeden Fall immer irgendwas, was das verhindert hat.
Aber warum setzt du einen Spieler auf die falsche Position, wenn er auf einer anderen, wie gesagt, nicht unverzichtbar ist?
Ja,
ne?
Ja.
Das ist ja. Aber und man darf auch, man kann, muss sich jetzt auch so ein bisschen davon freisprechen, junger Spieler. Also das ist ein Spieler, der hat über 100 Bundesligaspiele. Ne? Also ja. Ich glaube, aber das ist ja jetzt gar keine Kritik. Ich glaube, das kann man ihm einfach mit auf den Weg geben und das ist auch, wird auch sein eigener Anspruch sein, jetzt, wie du sagst, diesen nächsten Schritt zu gehen und eine klare Führungsaufgabe auch zu übernehmen. Also ich finde, der ist nicht zu jung dafür, vorne wegzugehen, weil absolut. Er halt diese Erfahrung mitbringt und in sich trägt jetzt schon. Ne? Also
aber fürs Kapitänsamt ist es noch zu früh, ne? Oder?
Ja, das weiß ich nicht.
Vielleicht gerade passen.
Genau, zumal es ja schon sehr auffällig ist, dass über die rechte Seite wurde jetzt kein neuer Spieler verpflichtet. Die ganze Vorbereitung über links haben sie ja gefühlt eine ganze neue Mannschaft geholt. Mit Elmala, Kaminski und eigentlich kann Bülter auch noch links spielen. Mhm. Und so ein bisschen habe ich den Eindruck schon, die rechte Seite wurde so ein bisschen für den Thielmann jetzt auch freigelassen. Also ja, ja. Ich würde es jetzt nicht ganz ausschließen, dass er Kapitän des ersten FC Kölns wird. Ja.
Ja. Ja, ist auch diese Inszenierung, die jetzt da kam. Ich meine, das war natürlich auch ein bisschen Folklore, ne? Dass man
ja gut, aber wir sind ja in Köln.
Ja, ne? Okay.
Und außerdem, das wird selbst
auch. Bot sich ja an.
Das wird ja selbst auf dem Dorfplatz in Mainz oder Hoffenheim gemacht, wenn es irgend so eine Verlängerung zu feiern gibt, ne? Also, ja, ja, ja. Von daher finde ich, das passt schon ganz gut. und schiebt ihn zumindest so ein bisschen in die Richtung, einer der Favoriten zu sein auf das Kapitänsamt.
Zumindest so Mannschaftsrat oder so.
Ja, genau.
Ja, aber Kapitänsamt ist ja auch klar, dass das ja scheinbar neu besetzt wird. Also ich kann mir das anders jetzt nicht mehr vorstellen. Also dass jetzt Timo Hübers jetzt noch im Prinzip genauso übernimmt wie vorher nach diesem, ja, wie soll ich sagen, wie soll ich das nennen? Was macht denn momentan der Trainer? Roulette, wer muss als nächster Kapitän werden?
Er hat ja sowas gesagt in die Richtung von, er will die Mannschaftskasse auffüllen, ja. Weil jeder, der erstmalig die Binde trägt, muss mal einzahlen. Aber ich weiß es nicht, ob das jetzt der Grund ist, aber ich fände es dann aus Hübers Sicht etwas komisch, wenn Kwasniok nach der ganzen Vorbereitung zu dir hinkommt und sagt, übrigens, du bleibst Kapitän. Dann würde ich mir denken, was soll denn die ganze Spielerei? Und so ein bisschen auch, ich bleibe immer bei diesem Testspielen bei Fortuna Köln hängen, dann stehst du neben dem Julian Pauli und der trägt die Kapitänsbinde und du bist gefühlt, nicht nur gefühlt, neun Jahre älter, hast die Erfahrung, hattest letztes Jahr die Binde. Ich fand das trotzdem komisch, ja, das die ganze Herangehensweise komisch. Aber er hat jetzt selber ja so ein bisschen angeteasert, dass gegen Atalanta wohl der wirklich Kapitän dann auch die Binde trägt. Und das wird ja dann einer der ersten Elf-Spieler sein in dem Falle. Ich glaube, die Mannschaftsausstellung von Vitesse wird sich jetzt in dem Falle nicht mehr großartig verändern. Und einer dieser Neuzugänge wie Lund oder wer auch immer kommt, der wird auf jeden Fall nicht Kapitän. Deswegen können wir ja so ein bisschen so ein Ratespiel mal machen.
Ja. Also du hast dich schon festgelegt oder wer könnte es werden? Wollen wir mal ein bisschen tippen?
Ich sage, warum es Martel, finde ich, nicht werden sollte. Das erinnert mich so ein bisschen an dieses Pedro Jeromel-Syndrom, dem sie damals die Binde ja irgendwie im Bus gegeben haben, nach dem Motto, komm, du bist Kapitän, dafür wechselst du auch nicht. Ne? Ja. So in dem Sinne. Ich finde, Thielmann erfüllt sehr vieles, was auch passen würde. Und ehrlicherweise fällt mir gerade auch ad hoc kein anderer ein, weil ich glaube nicht, dass er mit Schwäben Torwart zum Kapitän macht. Ich glaube, der hatte die Binde auch gar nicht an.
Das macht ihn aus meiner Sicht zum Favoriten.
Ich sag Thielmann, ja.
Okay, du legst dich auf Thielmann fest, ja. Ich sag Schwäbe. Einerseits Torwart, okay. Andererseits glaube ich, auf den hört man. Also das ist so ein Typ, der, glaube ich, in der Kabine auch gut gehört wird. Also ein bisschen der Jonas Hector-Effekt, der ja auch auf dem Platz jetzt nicht so wahnsinnig auffällig war, der aber eher intern im kompletten Mannschaftszirkel, sage ich mal, gewirkt hat, in der Kabine natürlich und auch zwischendurch in den Trainings. Und so könnte ich mir Schwäbe auch vorstellen. Ähnlich. Aber
das ist ja, daran, da sieht man ja schon wieder so ein bisschen, ich muss kurz gucken, ist das, geht das so?
Gibt's Nachrichten?
Nee. Duxch wechselt zu Birmingham. Okay. Ach, den hatten wir nur, ich habe nur Duxch gelesen, den hatten wir auch schon mal besprochen.
Ja, ich weiß.
Von Stürmer-Thematik. Ich finde aber alleine, dass wir jetzt, also kämst du jetzt noch auf einen anderen Namen außer Thielmann oder Schwäbe? Also
aus dem Spiel meinst du jetzt?
Ja.
Tja, da würde ich fast schon eher Martel sagen. Ne?
Und da sehe ich so ein bisschen dieses, das hast du ja auch vielleicht auch zu Recht angemahnt bei Hübers, der sich ja auch nicht so festlegt und Martel hat sich auch alles andere als festgelegt.
Stimmt.
Ihn dann jetzt zum Kapitän zu machen, ich würde es auch allein vom Spieler und von der Sicherheit, dass der immer spielt, würde ich ihn vor Thielmann ranken.
Mhm.
Aber sonst fällt mir auch keiner ein.
Ja, so logisch, also, so der ganz große logische Kapitän.
Genau.
Das muss ich, glaube ich, auch erst noch richtig herauskristallisieren. Wobei, klar, du musst ja jetzt einen haben, wenn die Saison losgeht. Aber das ist eben der Haken, dass diese Mannschaft im Prinzip komplett neu ist. Dass der ganze Bereich praktisch neu durchgemischt wird.
Also ich glaube schon, dass so Leute natürlich wie so ein Heinz und so, die werden eine wichtige Rolle haben im und ums Team herum, wie ein Zieler. Bei Heinz werde ich aber nicht die Sicherheit haben, dass er oft spielt oder immer spielt, gerade wenn jetzt Van den Berg kommt und vielleicht kommt ja sogar noch ein Innenverteidiger.
Naja, das von zwei Innenverteidigern die Rede, ja.
Wobei ich das sehr befürworte, weil ich sehe auch keine Dreierkette in dieser jetzigen Konstellation, wo ich sagen würde, ich möchte nur einen austauschen, damit ich beruhigt in die Bundesliga gehe.
Das ist schon irre, ne?
Ja, aber das ist, ich meine, das ist ja auch hart und das ist das Geschäft. Und ich weiß nicht, ob andere Vorgänger vom Kessler das auch so rigoros gesehen hätten und jetzt so durchgreifen.
Also was der da macht momentan, das ist schon 8 Neuzugänge jetzt schon. Lund wird heute wahrscheinlich, hoffentlich, der 9. sein. Dann sind noch 2 weitere im Gespräch oder sogar 3. Also das ist ja Irrsinn, was da momentan beim FC los ist. Wie viele Leute da jetzt, der Verein kommt ein ganz anderes Gesicht, also die Mannschaft.
Aber das muss auch sein.
Muss sein, ja. Haben auch alle gefordert.
Genau, ja, eigentlich also, wäre es ja nach dem Abstieg vonnöten gewesen, aber wir sind ja leider nicht in Tiefschlaf gefallen, sondern war eine Transfersperre.
Ja.
Von daher ist das jetzt halt der verzögerte Umbruch oder verschleppte Umbruch oder wie man es auch nennen mag. Ja.
Wie auch immer.
Also, wir sind uns einig, dass wir uns nicht einig sind. Aber
ja, ja, das ist schon
Thiemann oder Schwäbe.
Der Fall,
Thiemann oder Schwäbe, gut.
Ja, aber wir werden das natürlich jetzt auch in den nächsten Tagen, das ist quasi heute der erste Teil, weil wir wollen natürlich auch nochmal so eine Art Gewinner und Verlierer der Vorbereitung sehen. Wir wollen noch tiefer über einzelne Personalien reden und wir wollen definitiv da auch ja mit einem absoluten Fachmann reden und das werden wir jetzt machen, ne? Am Sonntag.
Genau, am Sonntag.
Außer der Reihe sozusagen. Wir sind ja immer noch in dieser Frühphase, wo wir noch nicht in der Reihe sind. In der Reihe heißt bei uns Dienstag ab 18 Uhr könnt ihr unsere Sachen sehen oder hören, je nachdem. Aber jetzt sind wir am Sonntag, nämlich auswärts.
Wo sind wir? Genau, sind wir im T-Balls-Eck.
Da freue ich mich schon drauf.
Freuen wir uns sehr drauf. Ja. Die Hütte wird voll sein.
Wer wird da sein?
Erich Rutemöller, ne?
Ja.
Also noch Berater des Vorstands, noch, kann man noch, ja fragen, ja. Ob man das noch streichen kann, nach September, wie auch immer.
Ja.
Aber auf jeden Fall ein Mann, der, ich war jetzt bei 2 Trainingseinheiten
steht da. Immer da.
Und der steht da, also es ist kein Zufall, dass er da steht, der wird häufiger da stehen als ich. Von daher kann er uns ja noch viel mehr Trainingsinsights mitgeben, vielleicht auch so ein bisschen eintauchen in den Sommer, wie lief das, Kessler, Trainergespräche etc. Ich nehme an, ich hoffe, dass er uns ein bisschen Einblick geben wird. Wir werden ihn auf jeden Fall kitzeln. Und zusätzlich noch die Eindrücke von der Generalprobe gegen Bergamo. Und eigentlich sind wir dann komplett startklar für das Pokalspiel. Ne?
Ja,
aber davor haben wir noch einen Termin. Ne?
Davor haben wir aber noch einen Sondertermin. Also momentan alles Sondertermine. Das hört, wie gesagt, demnächst ja auf, wenn wir in der Regelsaison sind sozusagen. Aber ihr könnt euch schon mal notieren. Wir werden nächsten Freitag am 15.8. das Team Stobbe hier haben. Also das Vorstandsteam um Jörn Stobbe, die halt dann in kompletter Mannstärke hier auflaufen werden. Und dann werden wir natürlich Fragen stellen. Ihr könnt uns natürlich gerne anschreiben, ihr könnt es auch in den Kommentaren jeweils drunter schreiben, wenn ihr schon Fragen in der Hinsicht habt. Das können wir übrigens auch bei Erich Rutemöller machen. Und das ist, wie gesagt, am Sonntag, den 10.8. Das wird so gegen Mittag werden wir aufzeichnen.
Genau, gegen 12 Uhr ist die Aufzeichnung.
Das Blöde ist, wir haben fast keine Plätze mehr. Also es können vielleicht noch 3, 4 Leute, 5 max, ne, können noch kommen.
Das sind dann ein paar Stehplätze vielleicht sogar.
Also aber, dann könntet ihr uns anschreiben, euch dafür bewerben, aber der Rest ist schon voll. Das heißt, ihr könnt es versuchen, wenn ihr dabei sein wollt, und dann schauen wir mal, wer dann noch das Glück haben wird, dann live und in Farbe dabei zu sein. Aber das macht natürlich immer besonders Spaß, weil ab danach sind wir nur noch im Studio erstmal.
Ne? Ja.
Also wir haben viel vor, ne? Also das ist eine Menge, was wir hier vorbereiten, was wir hier ändern. Viele haben es ja auch schon gemerkt, nicht nur die Technik hat sich geändert, auch klar das Jingle vorher, aber auch viele andere Dinge, die momentan hier in Bewegung sind. Lasst euch überraschen, da kommt definitiv noch einiges auf euch zu. Wir haben richtig viele Ideen und ganz nebenbei, wir hätten auch nichts dagegen, wenn jemand sagt, Mensch, da möchten wir mitgestalten, da möchten wir als Unternehmen vielleicht dabei sein. Also selbstverständlich könnt ihr euch auch bei uns sozusagen darum mit uns Kontakt aufnehmen, dass wir vielleicht auch in der Hinsicht, man nennt es Sponsorentum oder Zusammenarbeit in irgendeiner Form, da sind wir für alles offen, weil Professionalität, die wir jetzt immer mehr hier einführen, hat natürlich irgendwo auch ihren Preis. Und das Ganze können wir vielleicht gemeinsam gestalten, wenn ihr dazu Bock habt. Ja, ich glaube, jetzt habe ich alles gesagt, was notwendig ist.
Absolut.
Wir machen dann sozusagen den zweiten Teil nächste Woche. Ich kriege hier noch ein Zeichen. Das habe ich jetzt akustisch. Abo und Website, ja. Die Webseite, ja, wir haben eine neue Webseite, fc-thekenphilosophen.de. Vielen Dank, lieber Thorsten. fc-thekenphilosophen.de. Da könnt ihr draufgehen und könnt euch alles anschauen. Da sind unter anderem auch ein paar Sachen ausgestellt, wo ihr euch was runterladen könnt. Gerade die Leute, die jetzt Interesse hätten, sich mit uns zusammenzuarbeiten oder zusammen zu tun. Und was haben wir sonst noch? Die Abonnements.
Genau,
ihr könnt abonnieren.
Die Abonnements, ganz wichtig bei YouTube, auch gerne bei Spotify.
Ja.
Und natürlich auch sehr, würden uns sehr drüber freuen, wenn ihr uns bei Spotify auch bewertet. Ne?
Ja.
Da würden wir uns sehr drüber freuen.
Das würde auf jeden Fall helfen. Ne? Das sieht immer schön aus, wenn da auch noch ein paar mehr sind. Also wir freuen uns über eure Wertungen und eure Anregungen auch. Und wenn ihr sagt, Mensch, macht doch mal das und das und wir haben auch ein paar kritische Anmerkungen, dann bitte auch die. Immer her damit. Wir sind immer mit euch im Dialog und hoffen, dass wir das auch über die ganze Saison weiter fortsetzen können. Und damit sind wir jetzt durch.
Damit sind wir durch. Ja? Und noch eine traurige Nachricht zum Ende, habe ich gerade gesehen. Frank Mille ist tot.
Ach nee, das ist aber schade. Ja.
Also ein weiterer Weltmeister, der von uns gegangen ist.
Sehr traurig und damit endet diese Sendung leider nicht schön. Frank Mill, ich kann mich noch gut an ihn erinnern, er hat da auch mal für Gladbach gespielt, aber er hat auch für Borussia Dortmund gespielt, ein richtiges Schlitzohr, ein Vollblutfußballer, Weltmeister 1990, auch wenn er nicht gespielt hat, aber schon ein großer. Ja, in diesem Sinne machen wir für heute Feierabend und wir sehen uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss zusammen.
Ciao, ciao.
Das waren die FC-Thekenphilosophen mit Ralf Friedrichs und Julian Witze. Abonniert unseren Podcast, bewertet uns und erzählt es weiter. Schaut auch gerne bei unserem YouTube-Kanal vorbei. Bis zur nächsten Folge.